So, die Kaffeemaschine hat auch gebetet. Ich, bevor ich euch die Bücher vorstelle, ein, zwei Sachen. Ich habe seit, oder andersrum, ich habe so ein T-Shirt hier, das steht so Kreuzlicht und ich habe so ein Jäckchen, da steht auch Kreuzlicht drauf. Und das hat mir die liebe Anni, Anni Jung, mir das gemacht und seitdem trage ich das immer, wenn ich auch unterwegs bin. Und eins um andere Mal kamen Leute und gefragt, ja, woher hast du das? Kann man das auch bekommen, ja? Und jetzt habe ich mit der Anni gesprochen, wir haben miteinander gesprochen, dass er wäre in irgendeiner Form irgendwas mit einem Kreuzlichtlogo oder was anderes bedruckt haben möchte, der kann sich einfach an die Anni wenden. Die hat heute so ein paar Exemplare mitgebracht. Sie ist da selbstständig und benäht alles, was man benähen kann. bestickt. Bestickt alles, was man besticken kann. Wenn ihr darüber mehr wissen wollt, fragt sie einfach. Und im Raum hat sie so ein paar Sachen verteilt. Das sind so Kissen und Täschchen und T-Shirts. Und wer sich damit identifizieren und vielleicht auch so ein T-Shirt haben möchte, der kann das gern bei ihr und über sie bekommen. Und für mich ist das sehr einfach. Ich verweise euch an sie und dann muss ich das nicht noch mit Bedenken in diesem Sinne. Aber ich wollte es einfach an dieser Stelle sagen. Und wenn ihr euch wundert, dass überall so ein paar Sachen liegen, ich habe gesehen, im Bücherregal hat sie was reingelegt, so ein Täschchen und so. Guckt euch das an und dann könnt ihr euch an die Anni wenden. Das ist das eine. Das andere ist, wie gesagt, immer wieder möchte ich euch ein paar Bücher empfehlen, die ich selbst für wertvoll halte oder die ich mal gelesen habe. Und ich denke, es ist gut, wenn ich das euch auch weiter sage. Zu einem möchte ich euch, vielleicht fange ich damit an, von John Piper ein Buch empfehlen. Ich glaube, vielen von euch ist mit Sicherheit der Name ein Begriff. Ist ein wirklich ein bibeltreuer Theologe. Das ist für mich immer das Erste und Entscheidende. Der tief forscht und der gründlich arbeitet. Und es gibt natürlich Prediger, und er ist auch selbst ein Prediger in der Gemeinde, die, man muss sich an ihre Sprache und die Art ihrer Auslegung immer dran gewöhnen. Und manche liegen ein mehr, manche ein weniger beim Hören. Und so ist für mich John Piper. Man muss sich reinhören in die Art, wie er predigt, wie er lehrt. Aber inhaltlich ist es ein reformierter, christusliebender, bibeltreuer Theologe. Ich schätze ihn sehr. Und ein Buch ganz besonders von ihm, und das heißt Weltbewegend. Als ich an der Akademie für Weltmission studiert habe, haben wir uns ganz viel mit der Motivation und der Weltmission beschäftigt. Und ich habe eins ums andere Mal da gehadert mit vielen Lehrern und Theologen, was die Motivation für Weltmission ist. Denn ganz allmählich mehr und mehr verkommt die Motivation zu einem sozialen Engagement. Und Mission besteht darin, Menschen auf dieser Welt als guter Christ zu helfen, dass sie in ihren Nöten einfach überleben und leben, dass sie ihr Wasser bekommen, eine Nahrung bekommen, eine gute Straße bekommen, eine gute Ausbildung bekommen. Das will ich nicht abstreiten, dass all diese Dinge auch gut sind, aber das ist nicht Mission. Und dieses Buch, da schreibt John Piper so, was die eigentliche Motivation zur Mission ist. Und da kam er, bei ihm habe ich das gelesen, was ich lange auf dem Herzen selbst hatte und bei ihm vielleicht zum ersten Mal bewusst so formuliert gelesen habe. Und zwar geht es um Folgendes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie groß ist euer Eifer für Evangelisation, für Mission, für Menschen? Ich denke, wenn wir, also ich habe mich das oft selbst gefragt, habe ich so eine Liebe für die Menschen, die mich morgens so aus dem Bett treibt und das Evangelium überall und jedem zu sagen? Und oft und sehr oft erwischt man sich dabei, dass man diese Liebe, so wie man sie denkt, sie haben sollte, nicht da ist. Dann ging es darum, natürlich, wenn jetzt um Nachbar, ich habe einen lieben Nachbar hier und da brennt mein Herz für meine Familie, für meinen Bruder, der nicht im Glauben ist. Da, ich kenne sie und da ist die Motivation, für sie zu beten, ihnen das Evangelium zu bezeugen, weit größer, als wenn ich jetzt an Menschen in Kirgisien denke oder in Japan oder, versteht ihr, was ich meine? Wir wissen, das ist wichtig und wir, aber diesen Antrieb und diesen, der Ansatz von Piper bezüglich der Mission, Er sagt, die Hauptantriebskraft für Mission ist nicht, oder andersrum, ich will es positiv ausdrücken, ist die, das Verlangen und um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Und das ist so die Haupttriebskraft für Mission. Das heißt, wenn ich weiß, da wird Gott nicht verherrlicht, das ist meine Motivation hinzusehen. Dein Lebensstil oder die Art und Weise oder die Kultur oder was, das verherrlicht Gott nicht. Und das ist die Antriebskraft. Also die Verherrlichung Gottes als die größte Motivation an den Anfang zu stellen, das ist großes Anliegen. Dabei spricht dann natürlich viel vom Gott genießen. Das sind so. Man muss sich daran gewöhnen an solche Umschreibungen, dass man an Gott Freude haben kann und man muss so ein bisschen sich reinlesen. Aber ich halte es für sehr, sehr gut und empfehlenswert. Von daher, ich werde es nachher wieder davon ins kleine Bücherregal euch auslegen. Weltbewegend. Die Freude an Gott kennt keine Grenzen. Das ist das Buch. Also das ist empfehlenswert. Genau. So, dann ein weiteres Buch, das hat mich. Das habe ich schon vor ein paar Jahren gelesen. Das ist ein anderer Theologe, den ich auch sehr schätze, Erwin Lutzer. Vielleicht habt ihr von ihm was gehört. Er ist auch ein Pastor. Und der hat ein Buch geschrieben, Einig in der Wahrheit. Und solche Bücher mag ich, weil das sind, er geht Themen durch, die in der Christenheit zu Konflikten, zu Spannungen, zu Spaltungen führen. Christus, ist er wirklich Gott? Christus wirklich Mensch? Und so über Themen Maria, Mutter Gottes, Petrus, ein erster Papst, Rechtfertigen durch Glauben oder Sakramente, über das Abendmahl spricht über den freien Willen und solche Themen. Also Themen, die in der Christenheit die Kirche oft gespalten haben. Und er behandelt sie und ich finde in einer sehr guten Art und Weise. Und er hat sehr pastorales Anliegen und seine Sprache und das ist sehr, wirklich sehr pastoral. Und das ist nicht so ein hochtheologisches Gedankengut, er bricht es runter und einfach zu lesen. Und wer sich mit so bestimmten Themen auseinandersetzt, ich stelle euch diese Literatur vor, da kann man auch sowas nachschlagen. Könnt ihr auch reinschauen, einig in der Wahrheit. Sein Anliegen ist es, die Einigkeit durch die Wahrheit herzustellen und nicht die Wahrheit zu verwässern und sagen, wir tun mal die ganzen Themen weg, die uns uneinig machen, also lasst uns dann einfach auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zurückkommen, sondern er sagt, nein, die Beschäftigung mit der Wahrheit wird uns einigen. Wenn wir in der gleichen Wahrheit stehen und die gleiche Wahrheit glauben, das wird uns eins machen. Das ist ganz stark, Erwin Lutzer. Also das empfehle ich. Dann ein anderes, einfach ein Nachschlagewerk zum Bibelstudium, ist etwas dicker. Ja, so, das ist einfach biblische Dogmatik. Und ich unterrichte jetzt, glaube ich, schon im 10., 11. Jahr an einer Bibelschule in Stuttgart Glaubensgrundlagen, das erste Fach der biblischen Dogmatik und habe verschiedene Literatur immer gebraucht, beziehungsweise auch empfohlen. Und dieses will ich auch empfehlen, biblische Dogmatik von Grudem. Das ist natürlich ein Wahnsinnswerk. Das heißt, fast zu jedem biblischen Thema oder Fragestellung hat er mindestens eine Seite geschrieben. Und das heißt, wenn ihr euch einfach nur die Gliederung bzw. die Inhaltsangabe anschaut, was da alles drin steckt, das ist auch ein Nachschlagewerk. Wenn man sich mit bestimmten Themen beschäftigt und Fragen hat, dann sind solche Bücher gut. Man kann mal nachschlagen, aufschlagen, sucht man was zu Engeln, Endzeit, Schöpfung, Gottes Vorsehung, Ausharren der Heiligen in Christus, das Abendmahl. Ich gucke nur rein. Kirchenverfassung, Vollmacht der Kirche, Reinheit der Kirche, Himmel und Erde, historische Glaubensbekenntnisse. Also in einem Buch ungefähr alles drin. Und theologisch ziemlich gut aufgestellt. Wie bei allem ist es so, prüft alles, das Gute behaltet. Ich habe ein anderes Werk, das ich mit dem ich lange gearbeitet habe, aber ich halte das hier für besser. Von daher empfehle ich euch das. Und das stelle ich auch daraus. Könnt ihr euch einfach mal reinschauen, was es so an Literatur gibt. Und als letztes, und das wird uns auch gleich eine Überleitung sein für die Offenbarung und für die Sendschreiben, vor allem die zweite Sendschreiben Smyrna. Ich habe bei mehreren Gelegenheiten euch die Biografie von Hudson Taylor vorgestellt. die hat mich sehr beeinflusst und sehr geprägt und sehr gestärkt und ermutigt. Hudson Taylor, ein Missionar, Gründer der damaligen China-Inland-Mission, und der hat ein großes Anliegen vom Herrn auf dem Herz bekommen, im Bewusstsein, dass Millionen von Menschen da einfach sterben und ohne Jesus zu kennen. Und das war ganz stark. Und es gibt eine Biografie zum Lesen, die habe ich gelesen. Und mittlerweile gibt es das als Hör-CD. Und ich habe das jetzt auch mir angehört. Und das, ich bin viel unterwegs und ins Auto rein. Und da sind immer so Einheiten. Und manchmal wollte ich einfach nicht nach Hause kommen. Oder manchmal saß ich auch drin und habe die Einheit im Auto zu Ende gehört. Obwohl ich es kenne, mich packt es immer wieder aufs Neue. Und das ist, wer sagt, oh, so ein Buch lesen und ich habe nicht viel Zeit, das ist auch eine Möglichkeit. Einfach im Auto unterwegs sein oder die CD auf MP3 drauf machen und dann, man kann das auch anhören. Warum ich das so sehr mag, diese Biografie, ist nicht, weil ich den Hudson Taylor so bewundere, sondern weil ich darin Gottes Wege kennenlerne und sehe, wie Gott mit seinen Knechten am Werk ist. Und in kleinster Weise, vielleicht runtergebrochen, finde ich mich da und hier wieder. Und das ermutigt mich sehr, weil ich sehe, so wie Gott mit mir handelt, hat er schon da mit solchen Männern gehandelt. Dann denke ich, oh, dann meint es ja gut auch mit mir. Und wenn er mit denen zum Ziel kam, dann kommt er mit mir auch zum Ziel. Und das ermutigt mich sehr. Was ganz stark mich beeinflusst und auch stärkt, ist das Verständnis, dass Bedrängnisse, Leiden, Schwierigkeiten, Prüfungen sind. Das ist ganz stark sein Thema. Das heißt, wenn Sie gute Zeiten erlebt haben und oder wenn Erkenntnis kam, wenn Verständnis kam, dann ging Hudson Taylor sofort davon aus, dann kommt bald eine Prüfung. Das heißt, das, was wir verstanden und erkannt haben, sagt, das wird von Gott geprüft und geläutert, ob das wirklich echt ist oder nicht. Und wenn dann Schwierigkeiten kamen, dann ist er nicht aus allen Wolken gefallen und sagt, Gott, wo bist du und was ist mit dir los und ich diene doch dir. Der Mann hat zwei Frauen verloren, glaube ich, drei Kinder, wenn ich mich nicht täusche, mindestens zwei weiß ich, im Dienst und im Dienst für den Herrn und Mitarbeiter verloren und durch Krankheiten, Seuchen und umgebracht von Rebellen und so weiter. Und wenn diese Dinge passierten sind, dann hat er Gott nie angeklagt, sondern hat gewusst, jetzt kommt mein Glaube auf die Prüfung, auf die Probe. Und darin gilt es, sich zu bewähren, immer noch in Christus und an Christus festzuhalten, auch wenn alles drunter und drüber. Er war selbst ein paar Mal dem Tode nahe. Aber das hat mich sehr beeindruckt, diese Perspektive. Sobald etwas kommt, zu wissen, nicht, oh, wo ist Gott, sondern ja, genau da ist Gott jetzt. Ja. So, da beginnt Gott und da wirkt Gott. Und das ist das Herrliche an Biografien ist Folgendes, habe ich schon mal gesagt, dass ich das Ende dann auch hören kann. Wisst ihr, da kann ich sehen, dass Gott auch ans Ende kommt und dass er Menschen daraus führt und zum Segen wird und was für ein Segen. Also das neben vielen, vielen herrlichen Wahrheiten ist das eine gute Lektion und die führt uns gleich direkt in das Sendschreiben von Smyrna. Denn da geht es auch heute gleich um Bedrängnisse und Leiden und um Prüfungen. Aber das ist auch eine Art des Glaubens stärkend. Okay? Ich bin mir sicher, einige von euch haben sie schon mal gelesen, aber hört sie auch mal wieder an bei Gelegenheit. Wunderbar. Also, dann habe ich das alles erledigt. Jetzt kommen wir zum Wort. Dann schlage ich euch vor, mit mir die Bibel aufzuschlagen, wenn ihr es nicht getan habt. Und zwar Offenbarung. So. Ich möchte euch wieder kurz hineinnehmen. Einige sind heute zum ersten Mal da, damit ihr nicht so ins 14 Grad kaltes Wasser hineingeworfen werdet und vor lauter Schock den Rest nicht mehr mitbekommt. Ich nehme euch ganz kurz hinein, wo wir sind und was wir machen. Wir sind ja schon über ein Jahr unterwegs in der Offenbarung und sind jetzt bei Kapitel 2 und haben das letzte Mal das erste Sendschreiben behandelt. Also das letzte Mal sind wir mit dem Sendschreiben an Ephesus fertig geworden, sodass wir heute weiter ab Smyrna, ab dem zweiten Sendschreiben arbeiten. Damit ihr so einen Überblick bekommt, was wir gemacht haben, nicht alles, nur damit wir da reinkommen in dieses Endschreiben, möchte ich euch kurz euch etwas zeigen. Und zwar Folgendes. Für die, wenn ihr merkt, okay, da steigen wir gerade nicht ein oder da fehlt mir zu viel, dann bitte ich euch, hört es einfach an oder schaut es nochmal nach. Versucht mal den Anmarschweg zu gehen. Ich versuche das jetzt so gut wie geht, euch da abzuholen. Zumindest das Nötigste. Die Offenbarung lese ich nicht linear. Ich verstehe sie nicht chronologisch, die Offenbarung von den Ereignissen, sondern ich lese und verstehe die Offenbarung zirkular. Das heißt wiederholend, rekapitulierend. Was sagt man das? Das heißt, bestimmte Dinge werden wiederholt und wieder aufgegriffen und vertieft und mehr und mehr und besser erklärt. Und ich persönlich sehe in der Offenbarung 7 Einheiten, 7 Puzzleteile, die, wenn man sie zusammenfügt, ein Ganzes ergeben. Eine ganze Botschaft, ein ganzes Anliegen, und zwar den Sieg Jesu Christi und der Gemeinde. Und zwar über alle Feinde, die es gibt. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel, und darum wählen wir ihn. Das ist für mich das Lied zur Offenbarung schlechthin. Und dann gibt es so gewissermaßen 7 Szenen, die bestimmte Wahrheiten uns deutlich machen, letztendlich alle das Gleiche sagen, aber auf 7 verschiedene Arten und Weisen. Und wir befinden uns momentan in der ersten Szene. Und in der ersten Szene geht es in erster Linie, das ist die Ausgangsszene, um Jesus Christus und die Gemeinde. Und vom Aufbau her, nur dass wir ganz grob das vor Augen haben, das sind 3 Kapitel und die bilden eine inhaltliche Einheit, eine Sinneinheit. Alles, wie das eingeordnet ist, das gehört zusammen. So, die ersten 3 Verse, es geht um das Thema des Buches. Die nächsten Verse geht um die Verfasser, Empfänger und der göttliche Gruß. Wir werden mehr und mehr und mehr hineingenommen in den Brief. Und in der Mitte, und das ist ganz wichtig, das Herzstück der ersten Szene, der ersten 3 Kapitel, ist die Vorstellung von Jesus Christus, dem Menschensohn, der inmitten der Gemeinde wandelt, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Er ist in der Mitte. Das heißt, er hat die Gemeinde nicht verlassen, sondern er wirkt an ihr, er wirkt in ihr und er kommt zu ihr. Das ist wichtig. Ich weiß, auch aus meiner Jugendzeit, als ich mich anfing, mit Offenbarung zu beschäftigen, eine Schwierigkeit, die mich immer begleitete, war immer die Aussage, ich komme bald. Dann weiß man, okay, jetzt sind knapp 2000 Jahre vorbei, wie kann man bald sagen? Das ist, dieses bald ist, dann versucht man es zu erklären, ja, bei Jesus halt das bald ein bisschen länger, wie unseres bald, und ich komme schnell, eigentlich heißt es sogar, ich komme schnell, dieses bald von der Übersetzung. Und dann denkt man, ja gut, 1000 Jahre, ein Tag, vielleicht so, und man versucht sich das irgendwie, darf ich so sagen, schön zu reden, um das mit der Bibel, weil man traut sich, und das ist gut so, man kann nicht sagen, ja, hat Johannes da einfach was Falsches geschrieben. Nein, das ist inspiriert, das ist göttlich. Und dieses bald, oder das war immer mein Problem. Und bis ich verstanden habe, dass wenn Jesus sagt, ich komme bald, es nicht immer zwangsläufig in der Offenbarung auf sein zweites Kommen damit gemeint ist. Sondern gerade in den Sendschreiben werden wir immer finden, dass er sagt, wenn du nicht Buße tust, dann komme ich bald. Ich komme schnell. Und dann werde ich bestimmte Dinge tun. Das heißt, es gibt ein Kommen Jesu, das bei seiner Ankunft stattfinden wird. Die Gemeinde entrückt, die Welt Gericht vernichtet und gerichtet, das ist klar. Und um eins ums andere Mal finden wir das auch in der Offenbarung, diese Aussage. Und da geht es wirklich um sein zweites Kommen. Aber sehr viel und sehr oft ist sein Kommen, sein baldiges Kommen, ist es sein Kommen, um die Gemeinde zu heiligen und zu reinigen, um sie ohne Runzeln, ohne Tadel vor ihm hinzustellen. Das heißt, es geht nicht um sein zweites Kommen, sondern es geht um sein Handeln an der Gemeinde. Er ist inmitten der Gemeinde und er sagt, nur als Beispiel, geht mal mit mir jetzt ins Myrrha, Kapitel 2. Nicht Smyrna. In Pergamon, nur als Beispiel. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Vers 16. Aufruf ist Tod und Buße. Habt ihr es mit mir, ja? Wenn aber nicht, so komme ich bald zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert aus meinem Mundes. Also, tut Buße, wenn nicht, dann komme ich bald. So, in dem Sinne, ich werde kommen und etwas tun. Ich werde eingreifen. Ich werde handeln. Und dieses Bild, oder das, die Verse 9 bis 20, Offenbarung 1, beschreiben uns Jesus in seinem ganzen Wesen und in seinem ganzen Handeln, was er tut für die Gemeinde und mit der Gemeinde. Er hat die Gemeinde sich nicht selbst überlassen, sondern er handelt an und mit der Gemeinde. Sehr wichtig. Warum? Und das zeigen uns die sieben Sendschreiben. Weil die Gemeinde ist behandlungswürdig, bedürftig. Die Gemeinde ist angegriffen, die Gemeinde ist angefochten, die Gemeinde ist krank, sie leidet, sie ist noch nicht vollkommen, die ist nicht perfekt. Da gibt es Versuchen, Prüfungen, Angriffe, Lieblosigkeit, all diese Dinge. Und Jesus sagt, ich muss handeln und ich handle, ich werde handeln. Weil die Gemeinde wird letztendlich ohne Runzeln, ohne Fehlen wie eine schöne Braut dargestellt werden. So, das ist der erste Teil. Das heißt, die ersten drei Kapitel, die nehmen uns hinein in die Grundthematik der ganzen Offenbarung. Ich möchte euch das nochmal anders zeigen, und zwar folgendes. Ich glaube, das ist das nächste Bild. Schaut mal, wir könnten das so die Offenbarung so verstehen. In den ersten In Offenbarung 1 bekommen wir diese herrliche Vision von diesem mächtigen, allmächtigen Jesus, der alles für die Gemeinde ist und tut. Was du gesehen hast. Johannes soll schreiben, was du gesehen hast. Und er hat diese Erscheinung Jesu gesehen, wer er ist. Und dann schreibe, was ist. Und das ist das, was er gerade in den Sendschreiben schreibt. Er schreibt über den Zustand der Gemeinde. So ist es jetzt. Aber wisst ihr was? So darf es nicht bleiben. Und so wird auch nicht bleiben. Und dann kommen, was geschehen wird. Und das ist Kapitel 4 bis 22. Das heißt, ich will es so ausdrücken. Jesus, der Handelnde, muss und wird an der Gemeinde und mit der Gemeinde handeln. Warum? Weil ihr Zustand es verlangt. Und das alles, was geschehen wird, es muss geschehen. Es wird auch geschehen, damit das Ziel erreicht werden kann. Anders ausgedrückt, die Ereignisse ab Kapitel 4 bis 22 sind die Erklärungen oder das notwendige Handeln Jesu mit seiner Gemeinde. Wir dürfen nicht die Offenbarung trennen und es in eine Zukunft auf die letzten sieben Jahre oder dreieinhalb Jahre, je nachdem, hinzunehmen. Dann verstehen wir das alles nicht. Die Siegelgerichte, die Posaunengerichte und die Zornenschalengerichte, die haben alle was mit der Gemeinde zu tun. Das heißt, wenn wir in den Sendschreiben arbeiten, da kommen Thematiken auf, da kommen inhaltliche Schwierigkeiten auf, Begriffe, Namen, Ereignisse, die uns dann in den weiteren Kapitel vertieft und erklärt werden. Nur als Beispiel, wenn es heißt, eine Synagoge Satans und der Teufel, dann wer ist Satan, wer ist Teufel? Und dann müssen wir weiterlesen in Offenbarung und dann kommen wir an Stellen, wo uns der Teufel und der Satan, die alte Schlange, der Drache, erklärt wird. Und was er tut, warum er es tut. So, was ich euch damit sagen will, es ist wirklich ein Kunstwerk, das in sich selbst eine Einheit bildet und wir dürfen nicht theologisch da Schnitte machen und diese Dinge trennen. Warum? Weil ganz viele genau das tun, die sagen, was geschehen, was du gesehen hast, was jetzt ist und was sein wird und die setzen zwischen was ist und was sein wird über 2000 Jahre hinein. Eine Zeitspanne von über 2000 Jahren. Weil das wird erst alles sein. Johannes konnte das noch nicht. Er hat einfach in die Zukunft gesehen. Und ich halte davon nicht viel. Mittlerweile wisst ihr, für die heute neu dabei sind und zum ersten Mal im Kurs Offenbarung Seminar, dann das ist wichtig, dass ihr meine Herangehensweise an dieses Buch. Ich versuche es wirklich mit aller Demut und Wissen der Fehlbarkeit und Begrenztheit, aber mein großes Anliegen, die Bibel als Ganzes zu lesen. als Einheit zu lesen, die nicht zu zerstückeln, sie nicht zu trennen. Wir müssen die Bibel mit der Bibel auslegen und wir müssen sie als Ganzes wieder wahrnehmen. Auch das Buch der Offenbarung müssen wir als Ganzes wieder wahrnehmen. Also das ist ganz grob der Aufbau. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Okay, das ist jetzt nicht das, was ich euch zeigen wollte, sonst ist das zu arg Wiederholung. Noch ein Schaubild und dann steigen wir wieder hinein. Und zwar folgendes, das möchte ich euch noch kurz zeigen. Die sieben Gemeinden werden als sieben Leuchter, goldene Leuchter beschrieben und das erinnert uns an den siebenarmigen Leuchter. Diese Thematik ist für mich so gewaltig, so herrlich, in Art und Weise. Aber was ich euch damit zeigen möchte, ist, dass der Aufbau der sieben Sendschreiben diesem siebenarmigen Leuchter gleicht. Das heißt, so wie die drei Arme oder insgesamt sechs Arme, aber eigentlich sind es drei, weil die sind immer in der Mitte mit diesem einem mittleren Rohr verbunden. Die gehen immer so zusammen. So gehören die einzelnen Sendschreiben auch chiastisch, gehören sie miteinander. Das heißt, Ephesus ist inhaltlich mit Laodicea verbunden, Smyrna ist mit Philadelphia verbunden, Pergamon mit Sardes und in der Mitte steht Thyatira. Und darum ist Thyatira in gewisser Weise so das Herzstück der sieben Sendschreiben. Das hat kein Gegenüber. Und das ist kunstvoll, wird das so angeordnet, um zu sagen, und inhaltlich von den Versen ist Thyatira auch, finden wir am meisten von den Aussagen in den einzelnen sieben Sendschreiben. Inhaltlich habe ich euch versucht, auch das nochmal kurz zu zeigen, deswegen sage ich es noch einmal. Ephesus, Christus verlassen, in Laodicea, Christus steht vor der Tür und klopft an. Im Ephesus haben wir angeschaut, die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe, die in Jesus Christus zu uns geschenkt worden ist. Da ist eine starke Rechtsgläubigkeit und das ist gut so. Da ist noch nicht viel Welt in der Gemeinde. Das ist Ephesus. Denn die haben die falschen Apostel geprüft, haben die falschen Lehrer. Sie haben eine Orthodoxie. Sie haben bestimmte Lehrüberzeugungen. Sie haben Meinungen. Sie haben Standpunkte. Aber die ganze Schwierigkeit liegt darin, dass sie bei all ihrer Strenggläubigkeit vergessen haben, um wen das Ganze geht. Und diese Gemeinden finde ich viele. Das sind meine Brüder. Ganz viele ganz viele Russlandsdeutsche oder Brüdergemeinden, bibeltreue Gemeinden, die ganz stark auf die Bibel pochen, aber wenn man genau hinguckt, geht es mehr um Tradition als um die Schrift selbst. Und vor allem, es geht mehr um die Tradition als um Christus selbst. Man kann über Dinge diskutieren und debattieren und Christus wird darin nie vorkommen. Und das ist die Gefahr Ephesus. Letztendlich, die Konsequenz daraus ist, dass irgendwann mal Jesus vor der Gemeinde, vor der Tür steht, vor der Gemeinde und klopft und sagt, lass mich rein, ich will Gemeinschaft mit euch haben. Versteht ihr? Gemeinde, man spielt Gemeinde und Christus ist gar nicht da. Der muss sagen, ich würde gerne dabei sein. Lass mich da hinein. Und dann, ich stehe vor der Tür. Das ist kein Evangelisationstext. Nochmal. Das ist nicht, Jesus steht vor der Tür eines Ungläubigen und sagt, ich will bei dir Wohnung nehmen. Sondern Jesus steht vor der Gemeinde und sagt, ich bin nicht mehr in der Mitte. Das ist ganz grob, wie das verknüpft ist. Smyrna mit Philadelphia. Beide sind klein, beide sind arm. Und bei beiden geht es um einen Siegeskranz. Beide müssen einiges erleiden. Und wisst ihr, was beide nicht haben? Kein Tadel, sondern ein Aufruf zur Überwindung. Und Mut machen, halte durch. Da heißt es nicht, tu Buße. Das finden beide nicht. Werden mit diesen Armen, werden beide Sendschreiben miteinander verknüpft. Pergamon und Sardes, da spitzt sich das zu. Deswegen habe ich das ein bisschen hervorgehoben und sie rot umrammt. Da geht es langsam los. Da gibt es eine Toleranz gegenüber der Irrlehrer. Dann in Thyatira, da geht es eine Akzeptanz. Und da ist der Höhepunkt, wo die Gefahr liegt. Da werden wir darüber nachdenken, über was hat es mit Isabel zu tun und so, da wird sie erwähnt. Und dann die Folge daraus, Vermischung mit der Irrlehre, da ist dann geistlich tot, das ist dann Sardes. Diese Sardes und Pergamon, Toleranz Irrlehre gegenüber und die Auswirkung ist geistlicher Tod, Vermischung mit der Irrlehre. In der Mitte ist die Akzeptanz. Ganz grob, ich will euch für die einen nicht so viel Wiederholung, für die anderen aber wenigstens, dass ihr ein Gespür habt, wo sind wir, was haben wir gemacht. Diese Thematik habe ich euch versucht zu entfalten. Nur als Erinnerung, als Wiederholung zum Lernen. Aus wie vielen Teilen wurde der siebenarmige Leuchter gemacht? Aus einem. Aus einem. Ein Leuchter, aber wie viele Lampen? Er wurde aus 8 Teilen gemacht. Denn der Leuchter ist das und der ist aus einem. Aber 7 Lampen wurden angefertigt und die wurden auf den Leuchter aufgesetzt. Das heißt eigentlich, ein Leuchter, Christus, das Wort, das Licht der Welt. Und was, wie leuchtet Christus das Wort in dieser Welt? Durch die sieben Gemeinden, durch die sieben Lampen. Das ist die Bestimmung der Gemeinde, goldene Leuchter zu sein, das Licht des Evangeliums von Jesus Christus durch sein Wort zu leuchten. Und diese Lampen werden aufgesetzt sozusagen, auf Christus drauf. Und er lässt sein Licht durch uns leuchten. Ist eigentlich schon schön. Und wie? Da muss Öl drin fließen, richtig? Und was ist dieses Öl? Das ist der Heilige Geist. Und dann, ja, da kommt die ganze Thematik mit den 2 Ölbäumen und so weiter. Öl muss ja irgendwo herkommen und damit das leuchtet. Aber das ist so ganz grob die, und zumindest so, dass ich jetzt euch bei mir habe. Und jetzt steigen wir hinein, okay? Bevor es gleich wieder Pause gibt, Mensch. Also, wir sind bei Smyrna angekommen. Vom Aufbau her, wir werden jetzt, jetzt im fortlaufenden Studium, wir werden jetzt schneller durch die 7 Sendschreiben durchkommen. Warum? Weil wir, als wir Ephesus uns angeschaut haben, uns die Struktur der Sendschreiben angeschaut haben und Dinge uns genau angeguckt haben, die sich aber immer wieder wiederholen. Zum Beispiel der Befehl, an den Engel zu schreiben, kommt jedes Mal vor. Die Selbstvorstellung des Christus kommt jedes Mal vor. Der Aufruf zur Buße, beziehungsweise der Aufruf, wer Ohren hat, der höre. All diese Dinge, die kommen ja immer vor. Und das habe ich ein bisschen genauer mit euch angeschaut, um dann später natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit zu haben. Also ich werde jetzt nicht überall, wer Ohren hat, der höre, euch erklären, was bedeutet das. Ich hoffe, dass das mittlerweile klar ist. So, das haben wir einmal gründlich gemacht. Und das können wir uns, wenn ich das jetzt wirklich so sage, jetzt sparen. Aber nur wegen der Zeit und nicht, weil es nicht wichtig wäre. Also, zum zweiten Puzzleteilchen von diesem 7-Cent-Schreiben sind wir jetzt bei Smyrna. Smyrna bedeutet was? Vom Name, wer weiß es? Myrrhe eigentlich. Und das ist ein Balsamierungsharz. Oder je nachdem, nach der Herstellung und dann Zubereitung, ein Parfüm. Das hat man sowohl für Lebende, aber wie gesagt auch für Tote gebraucht. Und steht repräsentativ auch in gewisser Weise für den Inhalt von diesem Brief. Es geht ums Leiden und es geht ums Sterben. Jesus wurde mit diesen kostbaren Ölen und unter anderem auch mit Myrrhe, wurde er auch nach seinem Tod balsamiert. Der Körper wurde balsamiert. Das ist das Geschenk, das die Weisen Jesus brachten. Myrrhe, Gold, Weihrauch und Myrrhe, auch ein Bekenntnis seines Leidens und seines Sterbens. Das ist so der Hintergrund von diesem Sendschreiben, Smyrna, Leidenssituation. Und das finden wir da auch wieder. Lesen wir es und dann zeige ich euch ganz grob den Aufbau. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, die sagt, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Mit Sicherheit habt ihr schon ein paar Mal gelesen. Jetzt möchte ich euch fragen, welche Fragen ergeben sich euch? Ergeben sich Fragen, wenn ihr das lest, denkt, alles klar, will den nächsten Cent schreiben. Das ist logisch. So, wenn ihr das mal die Verse durchgeht, wo ergeben sich bei euch Fragen? Was würdet ihr gern genauer wissen? Okay, zum Beispiel Gefängnis 10 Tage, ein 10-Tages-Gefängnis. Wo ist die Frage für nur 10 Tage oder so lange 10 Tage? Das heißt, wie sind diese 10 Tage zu verstehen, oder? Warum 10 Tage, gell? Warum werden sie 10 Tage im Gefängnis sein? Das ist eine Frage. Warum nicht 3 Monate, 3 Jahre oder 1 Tag? Warum 10 Tage? Aber eigentlich auch schön, gell? Nur 10 Tage. Das ist überschaubar. Okay. Du bist reich. Das heißt, von welchem Reichtum ist da die Rede, richtig? Okay, welche Fragen noch? Und gleich arm. Ein Paradox. Ganz oft finden wir das ein Paradox. Du bist arm und darum bist du reich. Du bist schwach und du bist stark. Hä? Das sind so Schwierigkeiten, mit denen wir haben. Wie? Und dann, wenn du schwach bist, dann bist du stark. Okay, ich will ganz stark sein. Aber dann schwach werden? Ja. Okay, was ist mit diesem Reich arm zu tun? Was bedeutet, in was waren sie arm? Und wo waren sie reich? Was noch? Einfach, dass wir wahrnehmen. Durch Fragen stellen, nehmen wir den Inhalt ein bisschen wahr und wissen, wo wir genau hinschauen müssen. Was noch?
Also der zweite Tod und nicht der erste.
Also okay. Die Bewahrung ist von dem zweiten Tod. Vor welchem Toten wollen wir bewahrt werden? Von beiden. Am besten von beiden. Zum zweiten Tod. Allein hier merken wir schon, zweiter Tod. Was ist dieser zweite Tod? Und das, was ich euch gezeigt habe, wenn wir Offenbarung 20 nicht kennen und nicht lesen, dann würden wir über diesen zweiten Tod nicht viel erfahren. So, wir müssen, wo wird dieser zweite Tod erwähnt? Allein diese Aussage macht deutlich, dass hier das mit Offenbarung 20 verknüpft ist. Das wird uns in Offenbarung 20 erklärt. Das heißt, Smyrna und die Gemeinde Smyrna, Offenbarung 1, Vers 8 bis 11, werden in Offenbarung 20 vertieft. Werden in Offenbarung 20 uns näher erklärt. Nun, wir müssen sagen, da muss man erstmal Offenbarung 20 verstehen, gell? Weil da geht es ja um dieses tausendjährige Reich und was weiß ich. Das ist ja noch komplizierter. Aber zuerst kommt das und dann kommt das. So, wir müssen den Weg gehen, den die Schrift auch geht. Okay, vielleicht noch Fragen? Okay. Ja, interessante Aussage. Anna hat ganz viele Fragen. Finde ich gut. Also, von welchen Juden ist die Rede? Warum sagt er, sind Juden, sind es aber nicht? Haben sich als Juden verkleidet? Haben den falschen Pass angenommen? Oder was ist das? Sind Juden und sind keine Juden? Was noch? Gibt es so viel? Ja, sie lästern. Was ist diese Lästerung? Wie lästern sie? Ich weiß, die lästern dich. Was bedeutet das? Diese Juden lästern sie. Eine Gemeinde in Smyrna. Guckt euch mal die Synagoge an. Eine Synagoge Satans. Was ist das? Das sind Juden, die keine Juden sind. Eine Synagoge, die keine Synagoge ist. Spannend, ja. Einiges, worüber wir einfach nachdenken müssen. Was fällt euch noch auf? Einfach ein bisschen Arbeit. Ist es zu heiß zum Arbeiten? Ich mache mal Ventilator an. Wenn ihr merkt, dass die Luft ist dicke und so, sagt mir, gell, wir machen Pause. Ich lasse mal Ventilator ein bisschen. Einfach.
Fürchte dich nicht, was du leidest.
Okay. Okay. Das ist auch eine steile Aussage, gell? Da will ich auch nachher darauf eingehen. Das will ich schon mal so viel sagen. Das ist ein Befehl. Das ist kein Ratschlag. Das ist keine Empfehlung. Also, weißt du was? Du könntest dich einfach auch mal nicht fürchten. Sondern das ist ein Befehl. Fürchte dich nicht. Ja, okay. Taucht auf einmal Tod auch und ist treu bis zum Tod. Nicht fürchten, bereit sein zu sterben. Jetzt wird es heftiger. Ah, okay. Schaut mal, welche Feinde findet ihr hier? Teufel, Satan, falsche Juden. Warum sagt er einmal Satan und einmal Teufel? Der Teufel wird was tun? Ins Gefängnis werfen. Was macht der Satan? Er hat eine Synagoge. Der hat einen Ort, eine Synagoge, eine Versammlung. Oder anders übersetzt, eine Gemeinde. Merkt ihr? Eins habt ihr noch nicht gefunden. Also nicht eins, man kann noch einiges finden. Aber ja, Siegeskranz des Lebens, was ist das? Was ist dieser Siegeskranz? Also das sind so Begriffe. Ich mache das so, ich mache mir ein Blatt Papier. Meistens zuerst mit dem Stift und bevor ich ins Reine schreibe. Und schreibe mir, wenn ich das durchgehe, dann gehe ich den Vers durch und stelle diese Fragen. Was ist das? Was ist für ein Begriff? Was ist für ein Wort? Was ist für eine Thematik? Wieso Satan? Wieso Teufel? Wieso sagt er einmal Satan, einmal Teufel? Wieso sagt er nicht Synagoge des Teufels? Und wir wissen ja, dass ja, so weit sind wir es ja, das Gleiche, gell? Das ist der gleiche Feind. Aber einmal wird als Satan benannt, einmal wird als Teufel benannt. Warum? Das sind so die, und dann gehe ich durch und dann arbeite ich mich anhand dieser Begriffe oder dieser Sachen durch und versuche mir dann ein Bild und die Bedeutung von diesem Sendschreiben zu schaffen. Vom Aufbau erstmal mal ganz grob. Das, was immer wieder in den Sendschreiben auftaucht, dies sagt der. Damit beginnen wir dann auch gleich. Das ist die Selbstvorstellung Jesu. Und die ist jedes Mal wichtig. Das gucken wir uns gleich an. Dann folgt, ich kenne deine. Schaut mal, was hat er in Vers zu Ephesus gesagt? Vers 2, Kapitel 2, Vers 2. Ich kenne deine Werke. Und hier steht, ich kenne deine Bedrängnis. Schaut mal, Vers 13. Ich weiß, wo du wohnst. Vers 19. Ich kenne deine Werke. Vers 8, Kapitel 3 geht es schon. Genau. Und so weiter. Das heißt, Jesus, das wiederholt sich. Ich kenne oder ich weiß, ich kenne. Jesus ist in der Mitte seiner Gemeinde und er sieht alles und er weiß alles. Ihm entgeht nichts. Er kennt die Situation. Da, welche Situation wird dann beschrieben? Gucken wir uns gleich an. Dann sei treu, ein Aufruf. Normalerweise, wisst ihr, was hier kommt bei fast allen außer Philadelphia? Tu Buße. Ich weiß aber, ich habe aber. Da kommt immer ein Aber. Nach dem Lob kommt ein Aber. Und hier kommt kein Aber in dem Sinne, sondern hier kommt eine Ermutigung, sei treu, eine Aufforderung, ja? Das ist das, was wir uns auch anschauen. Und dann der Aufruf, wer ein Ohr hat, der höre, wer überwindet. Das ist der Aufruf an die Überwinder. So, inhaltlich folgendermaßen, schaut mal, es wird, das heißt, vom Gedankengang, das baut aufeinander auf und wir werden die einzelnen Teile miteinander anschauen. Was aber wichtig ist, dass auch dieses Sendschreiben an Smyrna, ist verankert in Kapitel 1. Allein mit der Beschreibung, dies sagt der jetzt uns sagt, wird in Kapitel 1 uns schon vorgestellt. Das heißt, die Wiederholung wird aufgegriffen, damit wir sagen, das ist der. Das ist der in der Mitte der Gemeinde wandelt und so wie er vorgestellt wird. Und wir haben uns ja, wie gesagt, diese Dinge erarbeitet, wie Jesus da vorgestellt wird. Und dann geht es weiter, das ist jetzt hier unten, da geht es darum, der Aufruf zum Überwinden. Was überwinden? Das wird dann in den nächsten Kapiteln, Kapitel 4 bis 22, beziehungsweise 21 eigentlich, eigentlich sogar 20, dann 21, 22, das ist das große Finale. Das wird dann gezeigt, was gilt es zu überwinden? Wie gilt es das Ganze zu überwinden? Das ist grob vom Aufbau. Zu theoretisch, ja, aber an diesem Ort darf ich das machen. Das ist eben Seminar, keine Predigt. Okay, jetzt Folgendes. Eine Sache noch und dann inhaltlich in die einzelnen Verse. Schaut mal, das ist für mich eine wichtige Erkenntnis gewesen beim Studium der Sendschreiben, ist, dass die Selbstbezeichnung Jesu und der Aufruf zum Überwinden, beziehungsweise was sie erben werden, inhaltlich mit der Überwindungssituation zu tun haben. Das heißt, wenn Jesus sagt, schaut mal, und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibt, wie sagt, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Das ist Vers 8. Und schaut mal jetzt am Ende Vers 11. Wer überwindet, wird kein Leiden, kein Schaden haben vom zweiten Tod. Das heißt, ich war tot und jetzt lebe ich. Und wenn ihr überwindet, der zweite Tod wird nichts an euch anhaben. Und in der Mitte ist das Thema welches? Überwinde bis zu dem Tod. Merkt ihr, das gehört inhaltlich zusammen. Das heißt, Jesus wird vorgestellt, ich habe schon den Tod überwunden. Dann wird die Leidens- und Bedrängnissituation der Gemeinde dargestellt und dann wird die Aussicht ausgestellt, auch ihr werdet dann den Tod überwinden. So ist es aufgebaut, okay? Könnt ihr mir folgen? Anders ausgedrückt folgendes. Wenn ich das haben will, was in Vers 11 verheißen wird, Überwinden des zweiten Todes, was brauche ich? Was muss ich tun? Ich muss mir Vers 8 einprägen und verstehen. Ich muss mir den Überwinder schlechthin anschauen. Andersrum, ich muss auf den gucken, der den Tod überwunden hat, um den Tod zu überwinden. Darum ist so wichtig, die ersten Verse, wie stellt sich Jesus vor? Wir müssen Jesus vor Augen haben, damit wir begreifen und verstehen, wie überwindet man den Tod? Und das ist inhaltlich zusammen. Vers 8 und Vers 11 sind nicht einfach so, Jesus sagt, okay, was sage ich der Gemeinde, wer ich bin? Andersrum, ich will es so formulieren. Wenn du wissen willst, wie überwinde ich, dann sage ich, indem du das bewahrst, was Jesus ist und tut. Woher will ich wissen, was Jesus tut und ist? Lies alle Sendschreiben durch und schreib dir jede Selbstbezeichnung von Jesus raus und dann hast du das Bild von Jesus, an das du festhalten musst. In Ephesus heißt, ich bin der, der die sieben Sterne in seiner Hand hat und die sieben goldenen Leuchter. Ich bin der, alles in seiner Hand hält. Ich bin der Allmächtige. Okay, Perspektive. Okay, ich muss daran festhalten. Jetzt, das Zweite ist, woran muss ich festhalten? Herr Jesus ist nicht nur der Erste oder der Erste und der Letzte, der Sieger, der Allmächtige, sondern er ist auch der Erste und der Letzte, der den Tod überwunden hat. Das muss ich festhalten. Versteht ihr, was ich meine? Ich will damit sagen, das Überwinden ist nicht, okay, in erster Linie, oh, da muss ich heute muss ich da dagegen, weht das dir die Blätter weg?
Nee? Okay.
Okay. Der Kampf besteht nicht in erster Linie darin, dass wir Überwinder sind in einzelnen Situationen aus unserer eigenen Kraft, sondern indem wir das festhalten im Glauben, was Jesus ist und getan hat. Das ist das Überwinden. Ich hoffe, ihr begreift, was ich damit sage. Das ist Ruhen in Christus letztendlich. Das Überwinden ist, an Christus festzuhalten. Aber ich muss wissen, wer dieser Christus ist. Und darum wird er jeder Gemeinde am Anfang vorgestellt. Und alle sieben Gemeinden sagen, das ist das Ganze, was du über Christus wissen musst, um überwinden zu können. Also, was ist das Zweite, was wir verstehen und was wir wissen müssen? Also, die Selbstbezeichnung Jesu, gucken wir uns an. Vers 8. Jetzt, nach langem Reden, 5 Minuten, dann ist wieder Pause. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Nochmal, warum den Engel? Nicht zur Strafe, sondern zum... Oder andersrum, nochmal, wer sind diese Engel? Sind das Älteste? Sind das Pastoren? Sind das Boten? Nein, es sind Engel. Warum sage ich das? Weil so viele sich damit schwer tun, diese Engel nicht als Engel zu nehmen. Ich sehe schon, da muss man mir einen Weg gegangen sein. Warum die Schwierigkeit? Warum tun sich so schwer, die Engel hier als Engel zu sehen? Wer weiß es noch? Wenn niemand weiß, dann fühle ich mich bestärkt, dass die Sachen doch öfters zu wiederholen. Warum tun sich so viele Ausleger schwer, an die Adressaten als Engel zu sehen? Es steht doch, dem Engel der Gemeinde schreibe. Gell? Ich habe gegen dich. Ja, hat ein Engel, ist ein Engel in der Gemeinde in Ephesus? Oder er hat ein Engel die erste Liebe verlassen? Oder wird ein Engel 10 Tage ins Gefängnis geworfen? Nö, also kann das kein buchstäblicher Engel sein, richtig? Das ist der Gedankengang. Jesus kann doch nicht an einen Engel einen Brief schreiben und das schreiben. Also sagt man, Engel kann griechisch auch Bote bedeuten und Bote kann dann ein Gesandter sein, das kann dann auch ein Apostel oder ein Pastor oder ein Ältester sein. Ding! Und schon haben wir es gelöst, das Problem. Also, das ist an einen Boten aus Ephesus ist es gerichtet. Das ist ein Kunstgriff. Wisst ihr warum? Ich sage euch warum. Weil man den Rest der Offenbarung von Kapitel 3 abtrennt. Wer taucht jetzt ab Kapitel 4 immer auf? Wie viele? Viele. Wie viele aber genau? Wie viele Engel tauchen immer auf? 7. An wie vielen Engeln wurde hier geschrieben? 7. Wie viele Engel blasen die Posaunen? 7. Wie viele Engel gießen die Zornschale? 7. Das heißt, hinter der Gemeinde steht eine geistliche Welt, eine Engelswelt. Epheser 3. Dass Gott der Engelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Größe Gottes erweisen. Das heißt, dienstbare Geister, Hebräer. Matthäus 18. Denn ihre Engel schauen das Angesicht Gottes und sie sorgen sich mit Gott um die Kleinen, die an Gott glauben. Das bedeutet, warum kriegen die Engel zuerst? Weil hier um eine geistliche Welt in erster Linie geht. Das heißt, was müssen die Engel tun, um die Gemeinde mit Christus verherrlicht darzustellen? Die sind dienstbare Geister. Wen sendet Jesus aus? Wer muss die Posaunen blasen? Wer muss die Zornschalen ausgießen? Die Engel. Und für wen tun sie? Was glaubt ihr? Warum tun sie das? Für wen? Für die Gemeinde. Das Gericht in der Welt ergeht wegen der Gemeinde, weil die Gemeinde leidet zum Beispiel, weil sie bedrängt wird. Es geschieht eine Menge in einer Dimension, die ihr mit euren natürlichen Augen nicht sehen könnt. Aber es ist geistliche Realität. Wenn schon die einzelnen Reiche ihre Engel haben, Persien, Babylon, lest mal Daniel 9, klar bezeugt. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Zusammenhang sehr wichtig ist. Das heißt, die Engel sind nicht allwissend. Denn sie begehren, nach 1. Petrus Kapitel 1, Vers 9, sie begehren, in diese Dinge hineinzuschauen. Das heißt, die Engel brauchen auch Anweisungen, was sie tun müssen. Und wie in der Offenbarung haben wir eine geistliche Schau. Das heißt, Ephesus Engel, so darf ich so sagen, dem Chef von Ephesus, denn da gibt es eine Riesenarmee, die dahinter steht. Wir haben in Ephesus dieses Problem, da müssen wir angehen. Was für ein Problem? Ich sag's dir. Da gibt es ein Problem, die sind so traditionell, aber haben mich vergessen. Alles klar? Wisst ihr, was ihr zu tun habt? Jawohl. Den Äffel an Smyrna. Wir haben ein anderes Problem. Der Satan ist da echt raffiniert mit seinen Dämonen. Okay, wir müssen Bescheid, was da geht. Bedrängnisse, Prüfung. Jawohl, wir wissen Bescheid. Und so kriegt jeder Engel der Gemeinde eine Anweisung in Bezug einer Gemeinde. Und wenn man das begreift, dann liest man die Offenbarung weiter und auf einmal ist es wichtig, wenn Engel auftauchen. Das heißt, wenn die einzelnen 7 Engel dann auftauchen, dann muss ich mich fragen, was hat das mit den 7 Sendschreiben zu tun? Wenn ich aber das mit Ältesten auslege, dann löse ich das und dann fehlt mir jeder Bezug zu dem Rest der Offenbarung. Ihr versteht, das ist für mich exegetisch sehr wichtig. Wenn ich verstehe, warum der siebte Engel dann posaunen wird und alles fertig sein wird, dann muss, das hat was damit hier zu tun. Sieben Engel, darf ich so sagen, die sieben Engel, die sieben Sendschreiben als erste kriegen, werden dann ab Kapitel 4 aktiv. So, aber es kriegen natürlich nicht nur die Engel, sondern auch die Gemeinde, denn es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt. Und was hat Paulus in Epheser Kapitel 1 geschrieben? Was ist das Ziel in Jesus Christus? Dass beide Welten zusammenzubringen in einer neuen Hausordnung. Ja, ich lese es euch ganz kurz vor. Geht mal mit Epheser Kapitel 1. Bitte? Ich sage ich gleich. So, Epheser 1, Vers 9. Das ist ein Geheimnis. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen. Das ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis nach seinem Willen. Und jetzt folgendes, dass er sich vorgenommen hat, in ihm, das heißt in Jesus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammen zu fassen in dem Christus. Das, was in den Himmel und das, was auf der Erde. Seht ihr das? Übrigens, das ist die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung ist, beide Welten werden eins. Ist das nicht der Hammer? Also all die gedacht haben, die neue Schöpfung ist einfach eine rund erneuerte Erde, Erde 2.0. Das heißt, der irrt. Diese neue Schöpfung ist nicht irdisch, die ist himmlisch. Wer kann das denken? Das übersteigt unseren Verstand. Aber wenn das Irdische schon so schön war, was glaubt ihr, wie viel das Himmlische? Wenn das Irdische schon so gewaltig ist, wie viel das Himmlische? Und wenn ihr euch schon an einem Irdischen freut, glaubt mir, auch wenn ihr vielleicht euch das jetzt nicht denken könnt und euch vielleicht sogar das Angst macht, aber es gibt keinen Grund dafür, denn es wird so viel schöner sein und so viel herrlicher sein. Was ich damit sagen will, diese Dinge gehören zusammen. Die geistliche Welt und die irdische Welt, sie gehören zusammen. Das, was in der geistlichen Welt passiert, hat Auswirkungen auf die sichtbare Welt. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, gegen Mächte in der Himmelswelt. Das ist die Dimension, die wir einfach begreifen müssen. Und wisst ihr, was das Wunderbare an der Offenbarung ist? Die Offenbarung nimmt uns ein bisschen in diese geistliche Welt hinein. Denn die Gemeinde ist verfolgt, die ist bedrängt, die ist im Leiden, in Irrlehrer, Schwierigkeiten. Und die denken, oh, wo ist Jesus und Katastrophe und alles. Und Jesus sagt, nein, 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 öffnet eure Augen. Wer ein Ohr hat, höre. Das heißt, wer ein geistliches Ohr hat, der mach's bitte auf. Es gibt mehr zu hören als nur ein Stöhnen der Natur oder der Wirtschaft oder der Politik, was auch immer. Hört genau hin. Und da bekommen wir ein Wort, das uns hinter das Sichtbare hineinnimmt und uns das Unsichtbare aufzeigt. Die geistlichen Prinzipien, Mechanismen, Abläufe, die dahinter stehen. Und das hat was mit den Engeln zu tun. Das hat was mit diesen Engeln zu tun. Die Engel sind sehr aktiv. Und die waren aktiv, sind aktiv und werden aktiv sein. Denn Jesus kommt mit wem? Mit den Engeln. Also, wir brauchen da auch eine gesunde Angeologie, eine gesunde Engellehre. Es gibt eine ungesunde und wir brauchen eine gesunde Engellehre. Wir neigen dazu, entweder wir neigen dazu, extrem zu sein. Entweder öffnen wir uns und beten Engel an, oder wir verteufeln das alles und es gibt keine Engel. Wir öffnen uns dem Heiligen Geist und öffnen uns jede Geistströmung, oder man verschließt sich komplett dem Wirken des Geistes. Man könnte sich ja was einfangen. Immer in diesen beiden Extremen bewegen wir uns. Ja. Und wir brauchen, der Weg aber ist schmal. Und auf den müssen wir gehen und nicht bum, bum. Die Wege daneben sind breit. Die Extreme sind breit. Die Wahrheit ist schmal. Da müssen wir uns bewegen. Also, das ist der Engel, Smyrna kriegt auch eine Botschaft. Wer hat es geschrieben? Johannes. Johannes, braucht der Engel einen Brief auf Papyrus? Nein. Als Jesus sagt, dem Engel der Gemeinde schreibe Johannes, und der Engel steht, oh, Smyrna, ja, da bin ich. Lausche aufgesperrt und lauscht, was Jesus sagt. Er weiß Bescheid. Und er sieht, was Johannes schreibt. Johannes musste nicht zwei Briefe an Smyrna schreiben. Einen geistlichen Brief an den Engel und einen natürlichen Brief an die Gemeinde. Nein, nein. Jesus ist der redet. Und in dem Fall weiß der Engel Bescheid. Denn warum? Weil wer hält die sieben Sterne, das sind die sieben Engel in seiner Hand? Jesus. Und warum wird uns das so gezeigt? Jesus hält nicht nur die Gemeinde in seiner Hand, sondern auch die Engel. Warum? Diese beiden Dinge gehören zusammen. Ich schließe damit und schicke euch in die Pause, und zwar folgendes. Wenn Jesus sagt, Johannes, die sieben Sterne, die sieben sind sieben Engel und die sieben goldenen Leuchter sind sieben Gemeinden, dann hat ja Jesus das schon ausgelegt. Gell? Versteht ihr? Müssen wir dann sagen, die sieben Gemeinden sind bestimmt, sondern wir verstehen, das sind sieben Gemeinden. Wenn Jesus sagt, sieben Sterne sind Engel, müssen wir es nochmal deuten. Das machen aber Leute. Wisst ihr, was das ist? Es genügt dir nicht, dass Jesus gesagt hat, das sind Engel. Das ist eigentlich anmaßend, oder? Wenn die Deutung Jesu nicht akzeptieren. Ich finde es gefährlich sogar. Wenn Jesus mir sagt, goldene Leuchter, Gemeinden, dann sind es für mich Gemeinden. Und wenn er sagt, Sterne, Engel, dann sind es für mich Engel. Dann muss ich nicht aus Engel Älteste machen. Nur dann, wenn ich nicht verstehe, dass der Rest der Offenbarung dazugehört.